ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christine Schenten.
Wahrscheinlich trennt einen von diesen Menschen, auf die man dort schießt, viel weniger als von den Menschen, die einem befehlen zu schießen. Und das ist der Grund, ganz kurz zusammengefasst, warum ich keine Lust darauf habe, zu kämpfen.
Ich halte es durchaus für legitim, dass ein Staat sagt, du hast die Wahl, nimmst du die Waffe in die Hand oder machst du es im Krankenhaus. Sei dir aber bewusst, wenn es zu einem Krieg kommt, dann wirst du in irgendeinem Krankenhaus Dienst leisten, der da gebraucht wird. Und das halte ich durchaus für legitim.
Muss Deutschland wieder kriegstüchtig werden und dafür die Wehrpflicht einführen? Immer mehr Menschen meinen ja. Auch in der CSU. Die Partei fordert die Wehrpflicht noch in diesem Jahr. Der Grünen-Politiker Joschka Fischer, der hat sie nun sogar für Männer und Frauen gefordert. Die CDU, die ist aktuell noch verhaltener, fordert ein gesellschaftliches Pflichtjahr. Und der noch Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD, der hat der Wehrpflicht in den Tagesthemen am Dienstag allerdings eine Absage erteilt. Aber man kann sagen, die Debatte ist in vollem Gang, vor allem da die USA nun ihre Militärhilfen für die Ukraine ausgesetzt haben und Europa weiter unter Druck gerät, sich gegen Russlands Machthunger zu verteidigen. Der Autor Ole Nymoen hat über dieses Thema ein Buch geschrieben. Es heißt, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde. Und es erscheint nächste Woche im Rowohlt Verlag. Und der Journalist mit Fokus auf Sicherheitspolitik und Verteidigung, Thomas Wiegold, beschäftigt sich auch immer wieder mit diesem Thema Verteidigung und auch mit der Wehrpflicht. Er hatte aber eine zumindest nicht ganz so plakative Meinung wie Ole Nymoen. Und ich möchte mit beiden jetzt über dieses Thema diskutieren und wir werden gleich sicher auch hören, wie beide dazu ganz genau stehen. Ich begrüße jetzt Ole Nymoen und Thomas Wiegold. Hallo.
Hallo.
Ja, guten Tag.
Ole Nymoen ist uns aus Leipzig zugeschaltet und Thomas Wiegold sitzt hier mit mir im Studio in der Masurenallee in Berlin. Und wir starten diese Sendung ja immer mit einem ersten Gedanken. Da wir heute das Thema Wehrpflicht besprechen, möchte ich natürlich von Ihnen beiden wissen nochmal, diese aktuellen Forderungen nach einer Wehrpflicht, sind die überzogen oder dringend notwendig, Ole Nymoen?
Das kommt darauf an, aus wessen Perspektive man das betrachtet.
Also aus Ihrer.
Aus meiner Perspektive nun. Ich habe ja nun einen klaren Titel meines Buches, Sie haben ihn selbst genannt und plakativ vielleicht auch richtigerweise genannt. Und ich persönlich habe zumindest keine Lust, in den Krieg zu ziehen, zu töten und zu sterben und bin dazu auch unter keinen Umständen bereit.
Thomas Wiegold, was ist Ihre Position zu
Ja, Lust in den Krieg zu ziehen und zu sterben hat niemand. Ich muss dazu sagen, ich bin anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Und zwar aus einer Zeit 1983, als man das nicht per Postkarte gemacht hat, sondern noch mit einer Prüfungskommission. In der Tat, niemand hat Lust, in den Krieg zu ziehen und zu sterben. Die Frage würde ich aber etwas weiter aufziehen. Nämlich, es geht nicht jetzt primär darum, Kanonenfutter für die Front zu produzieren, wie es manchmal scheint, sondern es geht um die Frage, wie kann man den Erhalt einer Gesellschaft, auch eines Staates, sicherstellen? Und Wehrpflicht ist aus meiner Sicht dann ein Teil einer umfassenden, ja, Dienstpflicht ist das falsche Wort, aber ich möchte mal Anleihen bei den Schweden nehmen. Die sagen, jeder kann an einer Stelle etwas dann dafür tun, dass sein Land weiter besteht, ob er als Soldat mit der Waffe in der Hand agiert oder ob er in der zivilen Verteidigung Bunkerwart ist oder für die Wasserversorgung sorgt.
Aber Sie meinen, das müsste dann schon verpflichtend sein?
Das meine ich schon. Also auch wenn ich gucke auf meine Vergangenheit als Kriegsdienstverweigerer, ich habe ja Zivildienst gemacht, ist ja nicht so, dass ich mich grundsätzlich einem Dienst für diesen Staat entzogen hätte. Ich habe eine bestimmte Form des Dienstes für mich abgelehnt, was aber nicht heißt, dass ich diesen Dienst insgesamt in Frage gestellt hätte.
Mhm. Ole Nymoen, Sie sind ja nicht ein Verteidigungsexperte, so wie es zum Beispiel Thomas Wiegold über seine Berufsjahre geworden ist. Er beschäftigt sich journalistisch immer wieder mit dem Thema Sicherheit und Verteidigung. Sie sind eigentlich Journalist, Podcaster und Autor, der sich mit Wirtschaftspolitik beschäftigt. Sie haben ein Buch geschrieben über Social Media, über Influencer. Warum haben Sie sich jetzt für dieses Thema entschieden?
Ja, das war eigentlich gar nicht so sehr eine eigene Entscheidung, sondern manchmal passieren komische Dinge im Leben. Ich wurde von der Redakteurin der Zeit, die vor ein paar Jahren mit mir zu was völlig anderem zusammenarbeiten wollte, gefragt, ob ich irgendwas dazu zu sagen hätte zu dieser Debatte über Wehrpflicht bzw. überhaupt Kriegstüchtigkeit und wie ich dazu stehe. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich machen. Nur ich glaube nicht, dass es Ihnen gefallen wird. Ich glaube nicht, dass es Ihnen konstruktiv genug sein wird, dadurch, dass ich ja da doch sehr klarer Verfechter der Gegenseite bin. Und sie hat aber gesagt, nein, sie findet das gut, sie möchte das lesen, hat es bekommen. Es wurde gedruckt und dann kam der Rowohlt Verlag auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich dazu mehr schreiben, ob ich das ausführen möchte. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie dieses Buch entstanden ist, was jetzt so eine Mischung aus einerseits natürlich einem subjektiven Bekenntnis ist, aber auch aus einfach einer gewissen Staatskritik, die ich durchaus habe und die mir wichtig ist zu verbreiten. Mhm. Aber es ist, wenn man so will, es ist nicht mein Thema ursprünglich und ich hoffe auch, dass ich nicht mein Leben lang mit diesem Thema am Bein rumlaufe.
Ja, trotzdem ist natürlich das Thema Verteidigung, Sicherheitspolitik für uns alle viel mehr in den Mittelpunkt unseres Lebens gerutscht. Wir alle haben wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, außer vielleicht der Wiegold, der sich schon seit vielen Jahren damit beschäftigt, dass wir uns so intensiv damit beschäftigen werden. Ich würde Herr Nyman aber gerne noch einmal wissen oder einmal noch mal gerne Sie bitten, dass Sie Ihre Position noch mal ausführen. Also warum genau sagen Sie gerade jetzt, dass Sie gegen die Wehrpflicht sind, dass Sie eben nicht kämpfen würden?
Nun gerade jetzt, weil ich jetzt danach gefragt wurde, also mit diesem Buch quasi, aber es ist schon eine allgemeine Haltung, die ich auch länger habe. Ich habe, also ich meine, Herr Wiegold hat ja erstmal recht, so ziemlich keiner hat Lust, in den Krieg zu ziehen. Also das möchte so ziemlich keiner. Und dann stellt sich ja die Frage, warum tun die Leute es trotzdem? Das tun die normalerweise ja nicht, weil die darauf Lust haben, weil sie kriegsgeil sind, weil sie im Nachbarland Menschen umbringen wollen, weil sie mit diesen Menschen irgendeinen Dissens hätten, sondern weil es ihnen von ihrem Staat auferlegt wird. Und umgekehrt übrigens genauso. Es ist ja so, dass auch im angegriffenen Land man sich das nicht aussuchen kann, sondern im Regelfall zwangsmäßig eingezogen wird. Dass man also zum im 20. Jahrhundert sagte man mal Menschenmaterial, das ist ja das Unwort des 20. Jahrhunderts, aber eigentlich trifft es das relativ gut, dass man zum Menschenmaterial seines Staates wird und keine Verfügungsgewalt mehr hat über sein eigenes Leben. Und völlig fernab der Frage, ob man sich eigentlich mit diesem Staat, für den man kämpfen soll, identifiziert oder nicht, dazu gezwungen ist, auf Menschen zu schießen, von denen einen überhaupt nichts trennt. Wahrscheinlich trennt einen von diesen Menschen, auf die man dort schießt, viel weniger als von den Menschen, die einem befehlen zu schießen. Und das ist der Grund, ganz kurz zusammengefasst, warum ich keine Lust darauf habe, zu kämpfen.
Herr Wiegold, wie geht man mit diesem schrecklichen Dilemma um? Also niemand möchte in den Krieg ziehen, niemand möchte sterben. Es ist auch immer die Frage, möchte ich das überhaupt für mein Land? Kann ich mich mit diesen Werten eigentlich genauso identifizieren? Und gleichzeitig gibt es Druck von außen. Wir haben jetzt die USA, die ihre Ukraine-Hilfen ausgesetzt hat. Wir haben Russland, von dem man gut ausgehen kann, dass es diesen Krieg ausweiten möchte. Das heißt, es gibt einfach einen Druck, diese Verteidigung zu erhöhen und sich zu schützen, um die freien Werte, die wir hier in Deutschland so gerne haben, auch weiterhin leben zu können. Also wie vereinbart man das miteinander?
Ja, ich trete mal einen Schritt zurück. Von dem, was Herr Nyman sagt, da höre ich so ein Staatsverständnis. Das kenne ich aus den 1980er Jahren, aus den Debatten, die damals, sagen wir mal, mit dem sehr linken Spektrum geführt wurden. Herr Nyman, wenn Sie sagen, wenn es Ihnen von Ihrem Staat auferlegt wird, da ist so dieses Staatsbild dahinter, der Staat ist ein Repressionsorgan und zwei Repressionsorgane bekämpfen sich und nutzen dazu ihr Menschenmaterial. Ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu. Sie schreiben ja auch, Staaten sind für mich Herrschaftskonstrukte, deren Existenz für die Untertanen alles andere als funktional ist. Und da habe ich ein anderes Staatsverständnis, gerade in einer Demokratie. Wir sind nicht mehr im Dritten Reich. Wir sind auch nicht in der Sowjetunion, wir sind auch nicht im heutigen Russland, sondern wir sind in einem glücklicherweise demokratischen Deutschland. Und da halte ich die Aufgabe des Staates für eine andere, nämlich die Aufgabe des Staates ist, Daseinsvorsorge für seine Bürger zu organisieren. Und dazu gehört in diesen Zeiten auch militärische Macht als Teil der Daseinsvorsorge. Und vor dem Hintergrund, Sie sehen, wir haben ein komplett gegensätzliches Staatsverständnis und da erklärt sich auch, warum ich sage, ja, der Staat muss im äußersten Fall auch dazu kommen, von Menschen, von seinen Staatsbürgern das verlangen zu dürfen.
Dass sie mit ihrem Leben für diesen Staat einstehen.
Dass sie mit ihrem Leben für diesen Staat einstehen, ja.
Und Herr Newman, da würden Sie widersprechen.
Naja, ich meine, der Dissens ist jetzt schon umrissen und das ist vielleicht gut, dass er so explizit zur Sprache kommt. Ich wusste jetzt nicht, wie staatstheoretisch wir hier werden wollen. Aber die Idee, der Staat seinen Dienstleister im Bürger, die teile ich in der Tat nicht. Also ich meine, jetzt in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, habe ich eigentlich fast nur den Staat als einen erlebt, der seinen Bürgern die ganze Zeit klar macht, der Gürtel muss enger geschnallt werden, die Wettbewerbsfähigkeit muss sichergestellt werden, vielleicht muss mal wieder eine Lohnkürzung sein, vielleicht muss man den Sozialstaat noch ein bisschen zusammenkürzen. Ich meine, die ganzen Debatten der letzten 2 Jahre sind da ja relativ repräsentativ für. Also die haben ja nicht gerade von Solidarität gezeugt. Die haben gesagt, Bürgergeld kürzen und Ausländer raus. Also sowohl nach innen als nach außen war da wenig von Solidarität zu spüren. Und jemand wie Friedrich Merz zum Beispiel als designierter Kanzler hat das jetzt ja auch schon eigentlich klar gemacht mit seinem Wahlprogramm. Er will die Reichen entlasten und, das hat er im Wahlkampf zumindest nicht ausgeschlossen und das sagt ja bereits eine Menge, hat gleichzeitig darüber nachgedacht, die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Da kann man ja jetzt nicht davon sprechen, dass es ein Staat, der ist dafür da, um möglichst ein gutes Leben seiner Bürger zu sichern.
Also ich würde das gern nicht auf diese parteipolitische Ebene heben, sondern einfach mal die Flughöhe etwas höher lassen. Ich teile auch diese Einschätzung nicht. Die Wahrnehmung, es ist immer nur auf Kosten der Schwächsten runtergefahren worden in diesem Land. Zugunsten einer gnadenlosen Aufrüstung ist ja ein bestimmtes politisches...
Nee, nicht zugunsten einer gnadenlosen Aufrüstung.
Ja, gut, das wäre der nächste Schritt. Das habe ich jetzt oben drauf gesetzt. Ich nehme es zurück. Trotzdem sind wir da in einem politischen Narrativ. Ich könnte natürlich kontern. Sorry, ich bin Nutznießer einer sozialpolitischen Wohltat, die ich eigentlich unsinnig finde, nämlich der Rente mit 63. Ich könnte jederzeit in Rente gehen, weil ich schon über 63 bin und genügend lange gearbeitet habe. Das brauche ich nicht, das wäre für mich nicht nötig. Also so schwarz-weiß zu sagen, da ist in den letzten Jahren immer nur gekürzt worden und immer nur gedrückt worden. Ich will etwas anderes hinaus. Es ist in den vergangenen Jahren an der Daseinsvorsorge gespart worden. Das sehen wir an defekten Brücken auf der Autobahn-Sauerland-Linie, die dann gesprengt werden müssen oder über Jahre gesperrt werden müssen. Das sehen wir an Krankenhausschließungen, das sehen wir daran, dass im ländlichen Raum keine Geburtskliniken mehr gibt. Es gibt so viele Beispiele, wo der Staat seine Daseinsvorsorge zurückgefahren hat. Und ich sage, bei den Streitkräften, das ist ein Teil dieser Daseinsvorsorge, hat er das auch getan.
Da können wir auch direkt anschließen an die aktuellen Meldungen, dass Union und SPD sich jetzt aktuell schon auf eine Grundgesetzänderung geeinigt haben, dass die Schuldenbremse reformieren wollen, wozu einerseits ein 500 Milliarden Paket für die Infrastruktur gehört, andererseits aber auch eben die Entscheidung, dass alle Ausgaben für Verteidigungspolitik über 1% von der Schuldenbremse ausgenommen werden sollen. Da würde ja quasi Verteidigung und Infrastruktur miteinander kombiniert werden. Wie stehen Sie zu dieser Entscheidung, Herr Newman?
Nun, zuerst mal finde ich sehr bemerkenswert, unter welchen Bedingungen die Entscheidung getroffen worden ist. Also über Jahre hat nicht einfach nur der Politjournalismus, da gab es ein bisschen differenziertere Meinung, aber hat insbesondere so jemand wie Friedrich Merz ja gesagt, so eine Politik ist des Teufels. Ja? Die CDU hat in Karlsruhe geklagt wegen im Verhältnis zu dem, was jetzt beschlossen wird, relativ geringfügigen Beträgen und hat gesagt, also hier, das mit diesen permanenten Sondervermögen, Taschenspielertricks und so kann es ja nicht weitergehen. Und nun, wo auf einmal aufgerüstet werden soll, kann man das anscheinend sehr wohl. Ist das, was man jahrelang als unmöglich behauptet hat, ist es auf einmal möglich. Und nun ergreift man in der Tat die richtige Entscheidung, da wieder immerhin auch mal in die Infrastruktur zu investieren. Wir dürfen gespannt sein, welche Infrastruktur das genau sein wird. Also das ist jetzt ja noch nicht aufgedröselt. Geht es hier einfach nur darum, dass die Brücken wieder tragfähig sind für Panzer oder geht es darum, dass Schulen saniert werden? Da dürfen wir gespannt sein. Aber man hat sich ja gleichzeitig noch eine Art Blankoscheck eigentlich ausgestellt für die Verteidigungsausgaben. Das finde ich in der Tat krass. Also es gibt wirklich keine Obergrenze. Sie haben es ja selbst gerade gesagt, also alles über 1% des BIP wird dann quasi komplett von der Schuldenbremse ausgenommen. Man gibt sich also überhaupt keine Kennzahl mehr, wie viel es denn nun angeblich sein muss.
Aber ist nicht genau das auch notwendig angesichts der Bedrohung aus Russland, Herr Wiegold?
Ich sehe das so, ja, dass es eine Bedrohung der Europäer gibt. Und dass die Europäer über Jahre und Jahrzehnte es sich an der Stelle relativ einfach gemacht haben und einen Teil ihrer Sicherheitsvorsorge outgesourced haben, nämlich an die USA. Das ist jetzt nicht so transaktional, wie es klingt. Da steckt sicherlich mehr hinter. Genauso wie hinter der jetzigen Abkehr der USA von Europa mehr steckt als lediglich sicherheitspolitische Erwägungen. Also das will ich ja gar nicht kleinreden. Aber in der Tat, Deutschland und alle Europäer haben da gespart, muss man auch sagen. Die deutschen Streitkräfte sind ja nach 1990 deutlich runtergefahren worden, materiell und personell. Da ist ein gewisses Einsparergebnis erzielt worden. Das soll jetzt relativ fix wieder umgedreht werden. Und natürlich hängt es davon ab, welches Bedrohungsbild man hat. Und das wäre jetzt auch die Frage an Herrn Niemann. Hat er ein anderes Bedrohungsbild, beziehungsweise sagt er, ist doch alles friedlich in Europa, das brauchen wir nicht.
Wie sehen Sie das, Herr Niemann?
Nun, erstens, in der Tat, man hat diese Nachkriegsordnung gehabt und da kann man natürlich auf der einen Seite sagen, die Europäer haben es sich bequem gemacht. Ich würde sagen, das war eine ziemlich beidseitig gewollte Beziehung und ich glaube, die kann man sogar transaktional nennen. Also die USA haben quasi eine eigene Welt- oder Nachkriegsordnung durchsetzen können, ja? Also haben bestimmen können, wie die Regeln zumindest des Westens laufen und im Gegenzug dafür standen die Europäer unter dem atomaren Schutzschirm der USA. Also ich glaube, das war schon eine beidseitig gewollte, durchaus transaktionale Beziehung. Und nee, ich glaube nicht unbedingt, dass hier gerade Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass alles entspannt ist. Ich sehe nur dieses Weltbild. Auf der einen Seite ist der friedliebende Westen, dem es nie in den Sinn käme, mit Waffengewalt seine Interessen durchzusetzen und auf der anderen Seite ist ein despotischer, wild gewordener Osten, der einfach nicht mehr in Einklang zu bringen ist mit dem, wie man selbst die Welt betrachtet. Das halte ich irgendwie für nicht ganz ehrlich.
Aber also was Merz genau hat, daran?
Ja. Naja, also Friedrich Merz hat beispielsweise vor 3 Jahren schon im Bundestag gesagt, Deutschland müsse, relativ genau zitiert jetzt, bereit sein, seine Interessen zu definieren und durchzusetzen. Und dazu gehöre unter anderem aber nicht nur die Verteidigung der eigenen Grenzen. Das ist ja schon ein Satz, der mit diesem unter anderem aber nicht nur darauf hindeutet, dass man sich andere Optionen offen hält. Worin die aussehen können oder worin die bestehen können, das hat ja zum Beispiel dann ein Politiker wie Roderich Kiesewetter letztes Jahr ausgedrückt. Der hat zum Beispiel gesagt, und ich meine, das ist wirklich ein namhafter CDU-Sicherheitspolitiker, auch wenn er jetzt langsam von der politischen Bühne abtritt, der hat zum Beispiel vor einem halben Jahr gesagt, Israel in seinem Krieg unterstützen. Also diese Idee, dass quasi man da diesen friedliebenden Westen hat, der einfach nur sich verteidigen möchte gegen Bedrohungen aus dem Osten und keine Interessen darüber hinaus formuliert, die er dann durchgesetzt wissen will, diese Idee hat ja selbst Friedrich Merz schon vor 3 Jahren verabschiedet, auch wenn es kaum wahrgenommen wurde.
Also vielleicht sollten wir uns ein bisschen von, nochmal, ich sag's nochmal mit der Parteipolitik, das ist mir ein bisschen, weil das kann man in jeder Partei oder in jeder der Mainstream-Parteien.
Aber der Mann wird jetzt Kanzler.
Ja, okay, gut.
Der Mann wird jetzt Kanzler und die erste.
Ja. Ja. Nee, ich wollte auf was anderes hinaus. Diese Position, die findet man ja auch aktuell bei der Linkspartei, zu sagen, Verteidigung des eigenen Landes gut und schön. Alles auch nur 100 Meter drüber hinaus ist böser Imperialismus. Und wenn ich überspitze wieder mal. Und wenn eine Fregatte weiter als 200 Kilometer fahren kann, dann ist sie für imperiale Großmachtgelüste gedacht. Das halte ich für ein bisschen blauäugig. Und die Formulierung unter anderem Verteidigung der eigenen Grenzen. Was ist denn mit der Verteidigung des Bündnisgebiets? Dann kommen wir an die Frage, ist die Verteidigung des NATO-Gebiets in Litauen, ist das schon ein fremder Krieg, wie es bei der AfD heißt, oder gehört das nicht auch zum legitimen Interesse Europas und damit auch Deutschlands?
Ja, Herr Niemann, also wie stehen Sie dazu? Muss man das quasi auf die Grenzen beschränken oder müssen wir eben anfangen, da auch anders zu denken und auch uns vielleicht da als Europäische Union auch nochmal anders verstehen?
Ja, das ist jetzt in der Tat, also vielleicht der zweite Kernpunkt bei mir. Ich mische mich nicht so sehr in die Frage ein, wie viel Waffen müssen es jetzt gerade für welche Seite sein? Wie muss wer taktisch agieren? Sondern ich möchte eher darauf hinweisen, dass in diesem Wettstreit der Großmächte, und jetzt wird ja Europa Großmacht, das ist jetzt ja, glaube ich, ziemlich abgesichert so, ne? Also ich meine, die Vorschläge von Frau von der Leyen zum Beispiel, die zielen ja genau in diese Richtung, dass man Europa auch zu einer Großmacht macht.
800 Milliarden für die Verteidigung jetzt auszugeben. zum Beispiel.
Genau, das ist das, genau, zum Beispiel. Und das ist dann ja sicherlich nur ein erster Schritt. Das wird dann ineinandergreifen mit dem, was man zum Beispiel in Deutschland tut. Und da glaube ich einfach nicht, dass man sich unbedingt mit der eigenen Großmacht, in der man nun mal wohnt, permanent gemein machen muss, sondern dass man eher den Realismus haben muss, dass alle diese Großmächte Interessen haben, die von denen ihre eigenen Bürger absehen oder die mit diesen kollidieren. Zum Beispiel, wenn man in einen Krieg, egal ob offensiv oder defensiv, gezwungen wird, den man nicht kämpfen möchte.
Also das ist jetzt ein Zirkelschluss, pardon, wenn ich da reinspringe.
Ja.
Also Großmacht klingt bei Ihnen ja so ein bisschen wie imperiale Bestrebungen, imperiale Gelüste. Wenn ich das richtig raushöre, sagen Sie, wenn ich damit zu weit gehe. Und dann kommen Sie zu dem Zirkelschluss, weil diese imperialen Gelüste Kriege bedingen, wollen diese Staaten ihrer Bevölkerung Kriege aufzwingen. Das ist die Argumentation, die Sie jetzt an der Stelle vertreten. Fragezeichen.
Nee, ich habe gerade eben gesagt, es gibt diese imperialen Gelüste dieser Machtblöcke. Und diese Interessen, die dort durchgesetzt werden, die gehen nicht unbedingt konform mit den Interessen der Bevölkerung, insbesondere im Kriegsfall.
Also für mich steckt da auch vor allem die Frage drin, wie viel Kritik am eigenen Staat ist eigentlich im Kriegsfall auch erlaubt. Also wir sehen das ja beispielsweise auch in der Ukraine, dass es da durchaus sehr viele Menschen, sehr viele Männer gibt, die eben diesen Dienst an der Waffe nicht ausführen wollen, auch um ihr eigenes Leben zu schützen, die sich verstecken, die Angst davor haben, dass sie eingezogen werden, die bereits schon vor einiger Zeit das Land verlassen zu haben. Und mein Verständnis von Demokratie auch im Krieg ist eigentlich, dass diese Kritik auch immer irgendwo noch zulässig bleiben muss, oder? Herr Wiegold?
Kritik auf jeden Fall zulässig bleiben. Und das ist natürlich auch ein Kritikpunkt an der Ukraine, die ja kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung kennt. Das wird von westlichen Nationen, auch von Deutschland, zu Recht immer wieder bemängelt. Die Frage ist, wie man dann konkret damit umgeht. Also, dass die Ukraine sagt, wir verteidigen uns um die Existenz dieses Staates, das Überleben dieses Staates zu sichern. Ich glaube, das steht recht außer Frage und außer von Russland wird das von niemandem, vielleicht auch von Herrn Trump inzwischen,
genau, ja,
von niemandem in Frage gestellt. So, wie geht man mit denen um, die sagen, ich will das nicht? Also ganz am Anfang hatten wir es ja, niemand ist scharf drauf, für sein Vaterland in den Krieg zu ziehen,
oder
zu sterben.
Oder generell in den Krieg zu ziehen.
Generell, ja, und verstümmelt zu werden oder was auch immer. Das ist die ganz simple menschliche Seite. Und dann ist die Frage, schafft man da Möglichkeiten? Stichwort Schweden habe ich vorhin erwähnt, zivile Verteidigung. Ja, es werden, gerade in der Ukraine, werden viele Leute weit hinter der Front gebraucht, die nach einem russischen Raketenangriff in Kiew oder Odessa die Trümmer wegräumen und die Überlebenden da rausholen. Also da gibt es durchaus in einem Krieg genügend andere Aufgaben, die nicht mit einem Waffengang zu tun haben, die allerdings nicht unbedingt weniger gefährlich sind.
Genau, und das klingt ehrlicherweise in der Ukraine auch oft nicht so, als könnte man sich das aussuchen.
Nein,
die Angst,
das
dass man
Kritik
an der Front,
genau,
landet,
ja,
ist ja real.
Ja.
Herr Nymon, wie halten, also wenn Sie jetzt zum Beispiel auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine blicken und sich dann überlegen, wenn sich dieser Krieg ausweiten sollte, haben Sie da Vertrauen in die zukünftige deutsche Regierung, dass es mit dieser Kriegsdienstverweigerung zum Beispiel, also dass das eingehalten wird, dass dieses Recht dann noch gilt?
Ja, das ist eine relativ schwierige Sache. Also ich meine, eigentlich lautet die Interpretation auch des Grundgesetzes ja so, dass es in der Tat möglich ist, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Kürzlich gab es ein BGH-Urteil, da ging es um die Auslieferung eines Ukrainers in die Ukraine. Und da hat dann zum Beispiel auch eine Professorin der Bundeswehr-Universität im Verfassungsblock geschrieben, dieses Urteil lässt sich letztlich darauf zusammendampfen, dass damit in der Tat auch dieses grundgesetzlich, oder zumindest war das immer die Interpretation des Grundgesetzes, dieses eigentlich gewährte Recht auf Kriegsdienst Verweigerung, dass das dadurch angegriffen und in Frage gestellt wird. Also sicher bin ich mir da nicht und ich muss auch wirklich sagen, das ist nichts, was ich einfach einer einzelnen Regierung vorwerfen würde, sondern ich glaube, anders ist staatliche Souveränität nicht zu denken, als dass sie bereit ist, über das Leben ihrer Bürger zu gehen. Also dass die Ukraine jetzt zum Beispiel gerade auf offener Straße Männer in Vans zehrt und die sind ein paar Wochen später an der Front und eine Stunde später tot. Das ist ja auch nichts, was da ein Politiker lustig findet, sondern das ist eine Notwendigkeit, die sich aus der nationalen Verteidigung ergibt. Wo man also sieht, dass die, ganz kurz, dass die nationale Verteidigung und das Interesse des einzelnen Bürgers auf Leben konfligieren, und das ist ja gerade der Punkt, den ich schon von Anfang an stark machen wollte, da ist es nicht einfach so, dass das Interesse des Staates und das des Bürgers per se immer in eins fällt. Also gerade davon kann man nicht pauschal sprechen. Ich glaube, keiner von denen, die jetzt gerade sich in der Ukraine verstecken, ja, das sind ja hunderttausende Männer, die sich in ihren Wohnungen verstecken oder in ihren Häusern. Ich glaube, keiner von denen hat Lust, unter Putin zu leben. Keiner. Da bin ich ganz überzeugt. Bis auf ein paar Verrückte vielleicht. Aber trotzdem sind die anscheinend so gewillt zu leben, dass sie sagen, okay, ich würde dann doch lieber unter Putin leben, als zu sterben. Und diese Entscheidung lässt ihn ihr Staat nicht, und das kann er auch nicht anders. Also ich glaube, ein Staat, der sagt, auch kann ja jeder halten, wie er will, ob ihm der Staat sein eigenes Leben wert ist oder nicht, so ein Staat ist kein Staat. Und deshalb sage ich ja gerade, sich solidarisch zeigen mit Menschen, ideell solidarisch zeigen mit den Menschen auf allen Seiten der Front und nicht einseitig solidarisch erklären mit Staaten.
Das klingt so ein bisschen nach so dieser Idealweltvorstellung, wo wir eigentlich keine Staaten mehr brauchen. Also irgendwie sehen Sie es mir nach, aber weit ab von der Realität, egal in welchem Staat, ist das doch schon, oder?
Sie können gerne sagen, das ist weit fern ab der Realität. Es ist nur die Notwendigkeit, wenn man wirklich mal so etwas wie einen ewigen Frieden will. Also bevor die Menschen nicht aufhören, sich mit ihrem Staat, Nation, Volk, mit solchen Kategorien zu identifizieren, solange steht der Mensch immer mit einem Bein im Schützengraben. Das ist eine, können Sie jetzt gerne Trivialität nennen und noch dazu hochgradig utopisch. Das macht es aber nicht falsch.
Herr Wiegold?
Ja, sorry, ja, natürlich. An der Stelle kann ich nur sagen, ja gut, wenn er das so sieht, dann sieht er das so. Das hilft uns natürlich hier und heute keinen Millimeter weiter. Einfach zu sagen, okay, in einer Welt ohne Staaten wäre alles fein. Wir haben keine Welt ohne Staaten, sondern wir müssen uns mit der Welt in irgendeiner Form auseinandersetzen, die wir haben, daraus das möglichst Beste und Sinnvollste machen. Und dann sage ich, dann ist mir eine Staatsform wie die, die es jetzt auf deutschem Boden gibt, deutlich lieber als die Staatsform, die es jetzt auf russischem Boden gibt. Das war ja nicht immer so, muss man ja auch dazu sagen. Das ist ein Fortschritt, den ich durchaus schätze. Und ich hoffe, dass er so erhalten bleibt. Noch ein Wort zu, wenn Krieg ist, dann gilt es alles nicht mehr mit Verweigerung und so weiter. Ist natürlich die Frage, wie weit geht dieser Staat, dieser demokratisch verfasste Staat in einem Extremfall, und würde er sich selbst aufgeben? Das ist ja nur nichts anderes als die Aussage, Grundrechte gelten nicht mehr, Recht auf Kriegsdienstverweigerung gilt nicht mehr, alles mögliche andere gilt auch nicht mehr. Und man kommt dann irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ja gut, dieser Staat ist in dem Versuch, sich zu schützen, hat er sich selbst abgeschafft.
Aber das ist ja auch immer eine Gefahr im Krieg.
Das ist immer eine Gefahr, der man sich bewusst sein muss. Was aber dann nicht heißen kann, ja, weil es diese Gefahr gibt, darf dieser Staat gar nicht erst anfangen, sich zu verteidigen.
Das heißt, wir landen eigentlich am Ende wieder bei der Frage, wie schafft man diese Balance zwischen Freiwilligkeit und Verpflichtung bei der Verteidigung? Und Herr Nymoen, ich würde gerne einmal von Ihnen wissen, wenn wir jetzt mal absehen von vielleicht dem Wunsch, zu einer Staatenlosigkeit irgendwann zu gelangen, wo man eben nicht irgendwie für sein Land kämpfen muss, vielleicht auch, weil das gar nicht nötig ist, weil es eben diese Kriegsbedrohung nicht gibt. Also welche realen Vorschläge oder Lösungen sehen Sie gerade in dieser Bedrohungssituation, wie sich das vereinbart? Einbahnen lässt, diese Freiwilligkeit, ich möchte eigentlich nicht an die Front, aber es gibt eben einen Druck der Verteidigung, und als Bürger dieses Staates muss ich auch irgendwie schauen, dass ich vielleicht meinen Teil dazu leiste.
Ja, also ich sehe da in der Tat keine wirkliche Vereinbarkeit von. Das ist ja gerade das Ding. Also es wurde gestern ja von der CSU bereits gefordert, man will die Wehrpflicht wieder einführen. Und da war auch eine Formulierung drin, die eigentlich schon so, die so verräterisch war, weil es da dann einfach hieß, ja, wir müssen jetzt gucken nach den Wehrwilligen und notfalls nach den Wehrpflichtigen. Also dass sich das einfach freiwillig vereinbaren lässt, daran glaubt ja auch in der Politik keiner.
Ja. Aber würden Sie dann so einer Idee eine völlige Absage erteilen?
Ich würde es zumindest keinem jungen Menschen empfehlen zu tun, so würde ich es mal formulieren. Also ich, wenn ich jetzt ein junger Mensch wäre, würde ich, wenn ich zum Beispiel vor diese Wahl gestellt würde, natürlich sagen, ich mache ein soziales Pflichtjahr stattdessen, wo auch immer, anstatt zum Bund zu gehen, wenn man mir diese Wahl überhaupt noch ließe. Das ist ja die Frage, ob das jetzt quasi darauf hinausläuft, auf das Modell, was man vor 2011 hatte in den Jahren zuvor oder in den vielen Jahren zuvor, oder ob man tatsächlich wieder zurück eher in die 70er, 80er Jahre, ich weiß nicht, wann Sie, Herr Wiegold, quasi den Dienst verweigert haben an der Waffe,
ob man dahin zurückkommt. 83.
Ja, ob man dahin zurückkommt, wo das noch ein richtiger Aufwand quasi war.
Ich glaube, da sollten und da wollen wir auch nicht hin zurückkommen. Und das macht übrigens auch die Bundeswehr selber immer deutlich. Also einfach zu sagen, ha, zack, was 2011 ausgesetzt wurde, setzen wir über Nacht wieder in Kraft. Das wird nicht funktionieren aus vielen verschiedenen Gründen. Das Problem ist aber, und das ist, glaube ich, vielen Menschen auch nicht bewusst, wenn wir nicht zu einer neuen Form der Überlegung, wie gehen wir damit um, kommen, dann haben wir die aktuelle Situation. Und die aktuelle Situation ist, sollte, was hoffentlich nicht passieren wird, der Spannungs- oder gar der Verteidigungsfall erklärt werden vom Bundestag, dann wäre zack über Nacht die Wehrpflicht alter Form wieder in Kraft. So steht das nämlich im damaligen Aussetzungsgesetz. Also im Spannungsfall, im Verteidigungsfall gilt diese Aussetzung nicht mehr und dann ist von heute auf morgen die alte Wehrpflicht wieder da. Mhm. Das will eigentlich keiner. Und der Punkt, Herr Niemann, den Sie gerade ansprachen, die Wahl zu haben, geht man zu den Streitkräften oder macht man einen sozialen Dienst im Krankenhaus oder so etwas? Ja, fein. Wir müssen uns mal mit einem bewusst sein. Ich halte es durchaus für legitim, dass ein Staat sagt, du hast die Wahl, nimmst du die Waffe in die Hand oder machst du es im Krankenhaus? Sei dir aber bewusst, wenn es zu einem Krieg kommt, dann wirst du in irgendeinem Krankenhaus Dienst leisten, der da gebraucht wird. Und das halte ich durchaus für legitim. Und das sage ich ganz bewusst, auch als anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Mhm. Insofern kollidiert das ein bisschen mit dem, was Sie, Herr Niemann, sagten, keinen Dienst für diesen Staat.
Ganz kurz vielleicht zum Thema nochmal, warum will eigentlich keiner die Wehrpflicht direkt wieder einführen? Sie haben jetzt da vor allem auf die Machbarkeit angehoben, ja, also dass man quasi sagt, die Bundeswehr ist überhaupt nicht in der Lage, jetzt einfach einen gesamten Jahrgang an, gerade
Teil,
volljährig.
Ist ein Teil der Begründung, ja.
Ja, und da habe ich schon ein bisschen den Eindruck, dass man zumindest auf Seiten der Unionsparteien, jetzt werden Sie wieder sagen, bitte keine Parteipolitik, aber es ist jetzt immerhin die Partei, die den Kanzler stellt, ja, oder das Bündnis, das den Kanzler stellt, die Unionsparteien, da habe ich schon den Eindruck, dass sie das wollen. Also im Wahlprogramm war ja da die Rede von der aufwachsenden Wehrpflicht und für mich klang das durchaus so, dass man quasi sagt, gut, wir wissen, wir können jetzt nicht in dem Maße ausbilden, wie man das in Deutschland vor einigen Jahrzehnten getan hat. Also auch vor 14 Jahren war man ja lange nicht mehr an dem Punkt, wo man wirklich alle quasi eines Jahrgangs hätte ausbilden können. Aber dass man schon langfristig dort wieder hinkommen möchte. Also so verstehe ich diese Aussagen durchaus.
Ja, und es gab ja auch den Vorstoß von Boris Pistorius, dem noch Bundesverteidigungsminister, der ja im letzten...
Vielleicht auch demnächst,
wer weiß. Vielleicht auch demnächst, das wird abzuwarten sein. Aber der hat ja im letzten Jahr vorgeschlagen, dass man erstmal alle, die in einem wehrpflichtigen Alter sein könnten, wenn es denn so wäre, anschreibt und quasi nach der Willigkeit befragt. Und das wäre ja vielleicht erstmal so eine Möglichkeit zu sondieren, wie viele Menschen gäbe es denn aktuell in Deutschland, die sich dafür bereit erklären würden. Und das würde ja zumindest einen Überblick schaffen. Wie betrachten Sie diese Idee, Herr Wiegold?
Ich halte das für durchaus sinnvoll, denn die Bundeswehr hat etwas ziemlich Dämliches gemacht. Sie hat 2011 bei Aussetzung der Wehrpflicht dann kalt lächelnd gesagt, dann schaffen wir auch alle Instrumente, die zur Wehrpflicht gehören, schlicht ab. Das spitzte sich dann so zu in der aus meiner Sicht geradezu absurden Situation. Also Sie kennen das bei jedem Handyvertrag, den Sie kündigen, da läuft Ihnen der Provider jahrelang hinterher und sagt, darf ich Ihnen meine tollen Angebote nochmal mitgeben und jetzt haben wir 5 Gigabyte extra jede Woche und ich weiß nicht was. Die Bundeswehr hat den Menschen, die ausgeschieden sind als Zeitsoldaten, hat gesagt, dann viel Spaß auf dem weiteren Lebensweg und tschüss. Und wenn die nicht von sich aus gesagt haben, ich möchte gern als Reservist irgendwo weiter eine gewisse militärische Aktivität haben, als Reservist für mein Land mich engagieren, dann waren die weg. Dann hatten die keine Datei, wo die noch drin standen. Es gibt keinen Überblick. Die Bundeswehr hat als kleines Bonmot am Rande noch nicht mal eine Datei, wo drin steht, wer wann welchen Führerschein bei ihr gemacht hat. Also wenn jetzt morgen der Krieg käme, wüssten sie gar nicht, wie viele Panzerfahrer sie haben. Das ist alles ein bisschen dämlich gelaufen. Und diese Überlegung zu sagen, ja, wir strukturieren das jetzt erstmal, die halte ich durchaus für sinnvoll. Der Vorschlag der SPD oder des Verteidigungsministers, der ja dann nicht mehr weiterverfolgt wurde, weil es die vorgezogene Neuwahl gab, war ja, es werden alle jungen Menschen angeschrieben, die Männer müssen verpflichtend antworten und da endet dann schon die Verpflichtung. Der nächste Schritt wäre, von denen, die geantwortet haben, sucht die Bundeswehr sich aus, wen könnten wir denn brauchen und holt die erstmal zur Musterung und wer dann tauglich gemustert wird und sagt, ich möchte auch, der wird eingezogen. Also da ist im Moment in den Überlegungen schon so viel Freiwilligkeit drin. Wir sind uns darüber einig.
Zu viel in Ihren Augen.
Nein, für den jetzigen Zustand durchaus richtig. Wir sind uns sicherlich aber einig, wenn es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen sollte, dann wäre so viel Freiwilligkeit nicht mehr gewollt und auch nicht mehr machbar.
Was haben Sie über diesen Vorstoß gedacht, Herr Niemann?
Ja, für mich wirkte das so ein bisschen hilflos. Also Pistorius hatte ja selbst gesagt, dass er rückblickend die Abschaffung der Wehrpflicht für einen Fehler hält. Und gleichzeitig war vollkommen klar, er wird keine neue Wehrpflicht durchsetzen können. Also nicht innerhalb der SPD und natürlich zum Beispiel auch nicht innerhalb der FDP. Also so liberal ist man da ja doch noch gewesen. Und nun hat man sich einen Weg ausgedacht, der meines Erachtens relativ wenig erfolgsversprechend war, nämlich zu sagen, ja, wir fragen die Leute mal ab, ob sie wollen. Und nun muss man sagen, klar, dass man jetzt den Zwang zur Antwort schafft, ja, also dass jeder junge Mann, der diesen Brief bekommt, auch antworten muss, das war eine Neuerung. Aber ansonsten war es ja durchaus so, dass Leute, die volljährig geworden sind, häufiger mal Post von der Bundeswehr bekommen haben mit Karriereinformationen. Es ist ja so, dass die Bundeswehr sehr offensiv schon seit vielen Jahren bei jungen Leuten wirbt. Davon sprechen Webserien, davon sprechen Popcorn-Eimer im Kino, wo drauf steht, übernimm die Regie, ja, wo also für die höheren Ausbildungsgänge mitgeworben werden soll. Die jungen Leute haben ja mitbekommen, es gibt die Bundeswehr, die zahlt gut. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, ohne jetzt irgendwie albern verschwörungstheoretisch klingen zu wollen, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das macht man, um quasi überhaupt einen Impuls zu setzen und dass man dann sagen kann, naja gut, aber das hat leider immer noch nicht gereicht, also muss man jetzt über andere Mittel nachdenken. Also dass man quasi das so als Zwischenweg versucht, so als verzweifelte Methode, von der man aber selbst nicht so ganz überzeugt ist.
Ich habe mich auch gefragt, jetzt bei dieser Briefgeschichte, dass jetzt gerade, wo wahrscheinlich die Kriegsgefahr so realistisch ist, wie sie zumindest in meinem Aufwachsen nie war, dass sich dann viele auch denken, naja, gerade jetzt bestimmt nicht, weil jetzt ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch vielleicht sogar, dass ich dann zumindest irgendwie mal eine Grundausbildung machen muss.
Auf jeden Fall. Also bislang war das ja, glaube ich, für viele junge Menschen so eine Karriere, von der sie einerseits dachten, die ist relativ sicher, ja, weil man nur sehr begrenzte, weniger Auslandseinsätze hat und keine Kriegsgefahr im Sinne eines Angriffes Deutschland besteht. Das heißt, man macht diese Ausbildung und die ist natürlich hart, aber sie bringt dafür auch gutes Geld, ist aber nicht wirklich davon bedroht, in den Krieg zu ziehen. Und das ist natürlich jetzt, was niemand mehr, der zur Bundeswehr geht, glaubt, dass da überhaupt keine Chance besteht, für Deutschland kämpfen zu müssen.
Da stimme ich zu. Das mit diesem, Sie haben es selber schon gesagt, mehr als das, was in diesem Gesetzentwurf stand, und der kam noch nicht mal, war in der damaligen Koalition nicht machbar, insbesondere mit der FDP. Pistorius hätte sich da schon ein bisschen mehr gewünscht, zum Beispiel auch zumindest die Musterung verpflichtend zu machen für junge Männer. Gut, wir werden sehen, wie dieses Gesetz oder diese Gesetze werden ja neu auf den Tisch kommen in der neuen Regierung, in dem neuen Bundestag. Da bin ich mal sehr gespannt, wie da dann die Linien verlaufen. Und in der SPD war es ja auch nicht unumstritten. Mhm. Man muss sich auch darüber klar sein, dieser Anlauf oder dieser Ansatz, den Pistorius gemacht hat, da war diese Frage, wie weit ist irgendwas verpflichtend, eher nachrangig. Der Bundeswehr ging es und geht es, und das ist durchaus nachvollziehbar, darum, diese ganzen administrativen Mechanismen wieder in Kraft zu setzen. Also ich habe vorhin gesagt, die haben alles über Bord geworfen mit Aussetzung. Die wissen noch nicht mal, wen sie eigentlich einberufen könnten, wenn sie denn dürften. Mhm. Das wollen sie ändern, und das ist eigentlich der Punkt, um den es zunächst geht, diese Voraussetzung zu schaffen. Herr Niemann würde wahrscheinlich sagen, die Voraussetzung, dass der Staat den Zwang gegen seine Bürger ausüben kann, kann auch sagen, oder dass er seine Verteidigung organisieren kann, jedenfalls eine solche Einberufung wieder hinzubekommen.
Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über die Bundeswehr, aber aktuell gibt es ja auch die Debatte über eine europäische Gesamtverteidigung, europäische Armee. Das wird immer unterschiedlich betrachtet. Es scheint aktuell nicht ganz so realistisch, aber trotzdem sind diese Gedanken in der Welt, und es geht ja auch darum, dass Europa jetzt zusammenrücken muss, um sich zu verteidigen. Was denken Sie über diese europäische Verteidigung? Wäre es, wenn man das gesamteuropäische betrachtet, nicht sogar realistischer, die Soldatinnen und Soldaten, die man braucht, zusammenzubekommen?
Im Moment absolut nein. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir reden jetzt fast eine Stunde über die Frage, wie viel Rechte hat der Staat gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern. Und jetzt stellen wir das Ganze nochmal eine Stufe weiter abstrahiert vor. Dann soll in Brüssel, wer in Brüssel überhaupt, soll irgendjemand in Brüssel entscheiden, ob junge Männer und Frauen irgendwo in den Krieg geschickt werden. Also schon die Frage, darf mein Staat, meine Nation das von mir verlangen, die beschäftigt uns ja jetzt schon. Und dann möchte ich mir nicht vorstellen, wie das ausgeht, wenn wir das auf diese europäische Ebene heben.
Aber würden Sie sich's wünschen?
Also als sehr, sehr langfristiges Ziel, wenn wir... Allein schon sowas, haben wir sowas wie eine gemeinsame europäische Regierung? Haben wir noch lange nicht. Wahrscheinlich, also zu meinen Lebzeiten garantiert nicht. Wenn Sie Glück haben, erleben Sie es noch.
Herr Niemann, wie stehen Sie zu dieser Debatte? Ja.
Aber eine Frage nur, weil Sie jetzt sagten, dann müsste ja jemand in Brüssel entscheiden. Also es ist ja bereits jetzt so, dass es innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Mitgliedstaaten durchaus eigentlich was Ähnliches wie den NATO-Bündnisfall gibt. Also dass, wenn ein EU-Staat angegriffen wird, dass dann die anderen Staaten dem beispringen müssen. Also rein theoretisch ist es ja bereits jetzt so, dass, auch wenn es keine supranationale quasi Infrastruktur gibt, also keine europäische Armee, dass es ja dennoch so ist, dass es irgendeine Koordination europäischer Verteidigung in einem solchen Fall gibt, oder?
Eine Koordination, aber das ist ja was anderes. Sie meinen den Artikel 42.7 des EU-Vertrags mit dieser Bündnisverpflichtung, der übrigens nur ein einziges Mal bisher gezogen wurde, nämlich nach dem Angriff auf das Bataclan in Paris, wo Frankreich gesagt hat, wir möchten jetzt auf dieser Basis Unterstützung der anderen Europäer haben. Da gilt, und das gilt bei der NATO auch, ein bisschen anders, aber im Grunde genommen, ja, ein Staat sagt, ich unterstütze dich, wir haben eine gemeinsame Verteidigung, aber wie ein Staat das praktisch umsetzt, das ist seine Sache. Also ob Deutschland jetzt alle jungen Männer einberuft und drei Panzerdivisionen in Marsch setzt, kann es genauso entscheiden wie Malta ein Beilatstelegramm.
Ich würde gerne so langsam zum Ende dieser Sendung kommen. Die Ukraine, die ist jetzt im vierten Kriegsjahr. Die Lage, die ist so prekär wie lange nicht. Und Russlands Zerstörungswut nimmt zu. Der Ukraine gehen Kämpfer aus und Waffen auch, jetzt vor allem, da die USA zurückgezogen haben. Worüber müssen wir jetzt aus Ihrer jeweiligen Sicht offener debattieren, Herr Wiegold?
Wie sehr sind wir bereit, die Unterstützung der Ukraine nicht nur beizubehalten, sondern auch zu erhöhen, insbesondere wenn die USA wegfallen und sich schlimmster Fall auf die Seite Russlands stellen, auf einer zumindest wirtschaftlichen Ebene. Also was sagen nicht nur Deutschland, sondern die Europäer insgesamt, was tun sie, damit die Ukraine nicht verschwindet?
Herr Niemann, worüber müssen wir jetzt mehr und in aller Offenheit debattieren?
Nun, ich sage es mal so, also schon vor, ich glaube, einem knappen halben Jahr hat ja der ukrainische Präsident selbst gesagt, man wird nicht alle Territorien zurückgewinnen können, das geht höchstens irgendwann diplomatisch und auch das ist jetzt ja erstmal eher eine theoretische Frage, wie soll das eigentlich gehen? Und die Kämpfer gehen aus, das haben sie selbst gesagt und das muss man ja sagen, bei aller Demagogie Trumps und bei allem unmöglichen Umgang Trumps, den er da gezeigt hat, hat er ja an diesem einen Punkt auch recht gehabt. Es gibt einfach kaum noch jemanden, der dort kämpfen möchte, daher auch die recht groben Rekrutierungspraktiken, über die wir bereits in dieser Sendung gesprochen haben.
Das sind auf Fans-Niveau, sorry, wenn ich das so sage.
Aber warum? Also, ich habe jetzt gerade gesagt, der Präsident selbst, der ukrainische, hat gesagt, man wird nicht alles zurückerobern können.
Das ist richtig, da stimme ich hinzu. Ja. Aber zu sagen, diese Argumentation, ihr habt ja keine Leute mehr, deswegen müsst ihr welche einziehen.
Doch, die haben Leute an der Front natürlich und die sind auch noch kampfwillig, aber darüber hinaus meldet sich noch kaum jemand mehr freiwillig zu den ukrainischen Streitkräften.
Das ist jetzt was anderes.
Grade.
Ja, okay.
Ja, okay. Und das ist einfach eine Realität, mit der man irgendwie umgehen muss. Und wenn man es schon anerkannt hat, und das wurde ja von der ukrainischen Seite auch schon anerkannt, man muss in irgendeiner Form über Konzessionen sprechen, auch wenn man die nicht gerne macht. Die macht ja auch im ukrainischen Volk keiner gerne. Und trotzdem ist es so, dass dort auch eine große Kriegsmüdigkeit einkehrt. Dann wünsche ich mir, dass man das irgendwie mal im Diskurs realistischer zur Sprache bringt. Ich habe den Eindruck, dass eigentlich das, was man die letzten zwei Jahre gemacht hat, dass man immer gesagt hat, jetzt noch diese Waffengattung, dann noch jene Waffengattung. Und dann gibt es die gute Verhandlungsposition. Dann kann man sich endlich an den Tisch setzen, dass man das jetzt immer noch sagt, obwohl mittlerweile überall die Einsicht eingekehrt ist, dass man in irgendeiner Form verhandeln muss und dass es auch einen Frieden geben wird, der weder dem Westen noch der Ukraine gefallen wird. Das muss man auch sagen. Ja, also da hat man sich vor zweieinhalb Jahren was deutlich anderes noch erhofft.
Ja, im Moment ist ja die russische Forderung quasi bedingungslose Kapitulation. Insofern sehe ich nicht, wo dieser die Ukraine verweigert sich Verhandlungen, Vorwurf herkommt, der ja immer wieder erhoben wird. Es geht jetzt nicht darum, ob die Ukraine 19% oder 21% ihres Territoriums verliert. Es geht für die Ukraine darum, ob sie als Staat weiter existiert. Und wenn man die Frage stellt, dann klingt das ein bisschen anders als hört mal auf, Waffen zu liefern, damit die endlich mal gezwungen sind zu verhandeln. Also das finde ich dann schon ein bisschen zynisch.
Und es geht ja auch um die Frage, ob ein Waffenstillstand, eine Waffenruhe in der Ukraine dann tatsächlich langfristig gelten könnte oder ob quasi Zugeständnisse an Russland nicht sogar in die Lage versetzen würden, diesen Krieg dann irgendwann doch auch leichter sogar auszuweiten. Und da komme ich eigentlich zu meiner letzten Frage, die ich Ihnen jetzt gerne, oder eigentlich will ich es wirklich nicht gerne stellen, weil es keine schöne Frage, die ich Ihnen aber jetzt stellen werde. Wenn in Deutschland der Verteidigungsfall ausgerufen wird, wie reagieren Sie dann, Herr Nymoen?
Also, da werde ich mich jetzt unbeliebt mitmachen, aber ich werde gucken, dass ich entweder fliehen oder im schlimmsten Fall in einem zivilen Bereich unterkommen kann. So einfach.
Herr Wiegold?
Ich könnte es mir auch einfach machen und sagen, ich bin im Volkssturmalter, mich fragt eh keiner mehr. So einfach mache ich es mir aber nicht. Ich verweise nochmal auf die Schweden, die zum Beispiel sagen, in dieser totalen Verteidigung, inklusive der Zivilverteidigung, erwarten wir von jedem zwischen 16 und 70 Jahren, so alt bin ich noch nicht, dass er da irgendetwas tut. Und ich denke, ich würde nicht mit dem Maschinengewehr in der Hand über den Acker rennen. Das wäre in meinem Alter völlig unsinnig. Ich würde sehr wahrscheinlich gucken, wo könnte ich in einem zivilen Feld mit meinen Möglichkeiten und Kenntnissen dazu beitragen, das Überleben dieses Staates zu sichern.
Herr Wiegold, Herr Nymoen, vielen Dank für Ihre zweiten Gedanken und dass Sie mit mir diskutiert haben.
Gerne.
Gerne.
Von einer Wehrpflicht scheint Deutschland gerade noch weit entfernt. Trotzdem lässt der aktuelle Druck aus Russland und den USA kaum einen anderen Schluss zu, als dass die Verteidigungsfähigkeit erhöht werden muss. Thomas Wiegold schlägt daher eine Art Solidarverpflichtung vor, militärisch oder zivil. Man wird sich im Ernstfall irgendwie einsetzen müssen. Trotzdem ist es Ole Nymoens gutes Recht, wenn er sagt, er würde niemals für Deutschland kämpfen. Auch dieses Recht muss gewahrt werden. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und sage vielen Dank fürs Zuhören und Weiterdenken.